herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction. Die heutige Folge ist eine Aufzeichnung des Krimi-Talks in Schöneberg, den Thomas Wörthier und ich so alle 2 Monate veranstalten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Also, herzlich willkommen zu unserer Krimi-Talk-Veranstaltung. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Und ich möchte erst einmal alle vorstellen, die hier aktiv beteiligt sind. Da ist da hinten Max Schwarzlose, der gerade schon ein paar Worte gesagt hat, der uns immer auch diesen Raum zur Verfügung stellt und sich um alles kümmert, von Getränke bis zu technischem Consulting. Also es ist wirklich sehr zu empfehlen. Außerdem wird später am Abend, das ist das eigentliche Highlight der Veranstaltung, Robert Rescue lesen, ganz am Ende. Aber vorher sind noch wir drei dran. Und an meiner Seite ist, wie immer, Thomas Wörthier, auf der Seite. Er ist Herausgeber einer Krimireihe von Surkamp. Und heute an meiner rechten Seite ist Francesco Ferrancini. Er ist Autor, er ist Produzent und er hat auch mal ein Krimi-Festival in Italien co-geleitet. Und italienische Kriminalliteratur ist auch das Thema heute. Und dazu ist es folgendermaßen gekommen, dass Thomas gesagt hat, er kennt Francesco, der würde auch mitmachen, aber wir müssen über italienische Kriminalliteratur reden. Und da habe ich gesagt, finde ich super, kenne ich mich gar nicht aus. Und ich lerne ja gerne was dazu und deswegen freue ich mich wirklich auf den heutigen Abend, weil das ein bisschen von mir als peinlich empfundene Lücke ist. Und ich denke, wir werden dann hoffentlich am Ende dieses Abends alle uns nicht nur amüsiert haben, sondern auch viel schlauer sein. Und deswegen fängt heute auch Francesco an und erzählt uns mal ein bisschen was über Kriminalliteratur in Italien.
Danke für die Einladung, Sonja und Thomas, und guten Abend zusammen. Ich hoffe, dass ich schaffe, das auf Deutsch zu erklären. Also, italienische Krimi ist etwas Merkwürdiges irgendwie. Wir nennen das Giallo. Giallo ist der Name kommt aus der Cover von einer Reihe von Mondadori in den 20er Jahren, 1929. Und seitdem Krimi heißen auf Italienisch Gialli. Aber Gialli hat ganz viele Subgenres, die wir Italiener selber nicht kennen. Wir nennen das alles Gialli. Bis wann, irgendwann in den 80er Jahren wurde der Genre Noir in Italien ziemlich berühmt, sozusagen. Der Unterschied ist schon schon groß. Also die traditionelle italienische Giallo ist so angelegt mit einer Rätselstruktur. Also ist, im Zentrum steht ein Verbrechen, das eine bestehende Ordnung stört, und eine Ermittlung, die darauf abzielt, Wahrheit zu rekonstruieren und der Fall zu lösen. Also vor allem versucht man, der Leser in die Lösung dieser Rätsel zu bringen, also wie auch die normale Crime Fiction. Man denkt auch an Agatha Christie zum Beispiel. Und eine ordentliche Auslösung. Also die Welt ist gestört, aber grundsätzlich verstehbar. Dann kam der Noir, und der Noir hat diese Theorie zerstört. Also dieser italienische Noir entsteht aus einer Skepsis gegenüber die Lösung selbst. Und das verspiegelt auch die Haltung der Italiener gegenüber ihrer Gesellschaft und ihrer Kultur. Noir sind oft auch regional geprägt. Es gibt viele Noirs, die nicht in die großen Städte spielen. Und kann man auch sagen, es gibt auch eine Art deutsche frühromantische Haltung gegenüber eine verlorene Paradies, eine verlorene Kultur und gegenüber die Industrialisierung Italiens und die Politik natürlich. Aber anders als der Polar, die italienische Noir sind nicht politisch, sind eher soziologisch, würde ich sagen. Die Ermittlung in die Noir stellt oft keine Ordnung wieder her, sondern zeigt, dass diese Ordnung bereits beschädigt ist. Und das Verbrechen erscheint nicht als Ausnahme, sondern als Symptom struktureller Probleme in der italienischen Gesellschaft. Also selbst wenn die Täter identifiziert wird, führt diese weder zu moralischer noch zu gesellschaftlicher Wiederherstellung. Der italienische Noir ist eng mit der ungelösten Geschichte des Landes verbunden, mit politischen Kompromissen, institutionellen Grauzonen und einer tief verwurzelten Erfahrung von Ambiguität. Und, das, und diese Grauzone ist, was die Italiener am meisten interessiert. Weil von Politik zu, also die unsere Politik bewegt sich fast nur in die Grauzone, wie wir wissen. Und, aber wird man keine Lösung finden und wird auch keine politische Haltung normalerweise auch anders als die französische Polar, weil die französische Polar sind eher politisch geprägt, oder? Und ich würde sagen, die deutsche Krimi ist eher mehr, ähnelt eher die Giallo als den Noir. Und ich sehe auch, dass viele Noirs, die in Italien populär sind, werden auch in Deutschland nicht wahrgenommen. Oder die sind auch viel brutaler als Giallo. Und ja. Und jetzt, heute spreche ich über eine von Pier Giorgio Puligi und das ist auch ein interessantes Beispiel für anthropologische Noir.
Möchtest du irgendwas dazu sagen?
Nee, ich will nur noch mal unterstreichen, dass wir ein Wahrnehmungsproblem haben in Deutschland. Einfach. weil der Deutsche, also ich fürchte, Deutsche stellen sich unter italienischer Kriminalliteratur Donna Leon vor und das ist natürlich das Fatalste, was überhaupt passieren konnte. Und in der Verlagswelt gibt es für diese Art von italienischen Krimis, ob sie jetzt von Italienern sind oder von Deutschen oder von Engländern, schreiben eine ganze Menge Leute schreiben über Italien. Die heißen bei uns eigentlich Pasta- und Pizza-Krimis. Und ja, und was es da noch alles gibt und was da für ein Reichtum ist, wird nur noch sehr, sehr punktuell wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob Sascha, Leonardo Sascha noch ein Begriff ist. Nee, ne? Giorgio Scamanenko, kein Begriff vermutlich. Also, obwohl man es immer wieder versucht hat hier mit Neuauflagen, hat nicht so richtig funktioniert. Na gut, deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt mal drei durchnehmen.
Genau, drei Titel und wir fangen mit meinem Titel an. Und bevor ich genaueres zu ihm sage, möchte ich zwei Dinge vorwegschieben. Erstens, ich habe es blind ausgesucht. Ich habe die beiden Vorgängerromane gelesen. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann kam, als wir diesen Abend geplant haben, ein neues Buch von Fabio Stassi raus. Und ich dachte, super, wieder mit demselben Helden. Super. Und dann sagte Thomas zu mir, nimm nicht sowas Langes. Und dann dachte ich, okay, das passt. Das war, bevor ich wusste, dass das Thomas' Buch ist.
Und das ist und, Franceskos Buch. Also,
und deshalb, ja, und ich glaube, wir werden heute Abend darüber reden, ob das ein Kriminalroman ist oder nicht. Was es auf jeden Fall ist, es ist ein guter Roman. Ich finde, es ist ein sehr guter Roman. Das Zweite, was ich hierzu noch sagen muss, ist, er spielt größtenteils in Frankreich. Das wusste ich vorher nicht, weil ich ja, wie gesagt, die beiden Vorgängerromane nur kannte, bevor ich gesagt habe, ich nehme Fabio Stassi. Und ich wollte ja wenigstens ein bisschen Kompetenz hier heute Abend zeigen. Hat nicht so gut geklappt. Also, Fabio Stassi wurde 1962 geboren. Der Verlag sagt in Rom, Wikipedia sagt auf Sizilien. Wir glauben mal dem Verlag. Und der Legende nach schreibt er seine Romane im Zug auf dem Weg zur Arbeit. Er ist in Italien vielfach preisgekrönt. Er hat in Deutschland 2024 den Hermann-Kästen-Preis bekommen für seinen Einsatz für Demokratie und Meinungsfreiheit. Und dieses Buch, Das Ausmaß der Liebe, ist voriges Jahr erschienen, 2025, wurde aus dem Italienischen übersetzt von Annette Kopetzky. Und es ist in der Edition Converso erschienen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Fraubetrieb, spezialisiert auf italienische Literatur. Und also ich finde, es ist wirklich auch ein Verlag, der so ein bisschen so ein, wo man mal hingucken kann, was der so macht. Also da kann man tatsächlich auch was entdecken, was man nirgends anders findet. Und Monika Lustig betreibt den und die weiß schon, was sie tut, ist zumindest mein Eindruck. Und in dieser Krimi-Reihe von Fabio Stassi oder dieser Detektiv-Reihe steht immer der ehemalige Vertretungslehrer Vince Corso im Mittelpunkt. Er ist mittlerweile Bibliotherapeut Das heißt, er verschreibt Menschen Bücher, die gewissermaßen ihre Seele wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. Und dazu ist er noch als Detektiv tätig. Die Bände sind hierzulande nicht ganz chronologisch erschienen. Zuerst erschien der zweite Band, Ich töte, wen ich will. Dann der in der Reihe erste Band, Die Seele der Zufälle. Und deswegen habe ich mich auch bei dem Titel, Das Ausmaß von Liebe, überhaupt nicht gefragt, ob das tatsächlich ein Krimi ist oder nicht, weil ich fand, passt schön in die Reihe. Und in diesem ersten Band, Die Seele aller Zufälle, will Vince Corso einem Mann mit Alzheimer helfen, sich mit Hilfe von Büchern zu erinnern, findet dann aber heraus, dass seine Tochter eigentlich nur einen versteckten Safe in der Bibliothek ihres Vaters finden will. Und in dem zweiten Band, Ich töte, wen ich will, geht es um eine Mordserie in Rom, die von literarischen Morden inspiriert wurde. Und Vince Corso löst all diese Rätsel, vor allem mit Hilfe von Literatur, aber auch mit Musik, mit viel Nachdenken, viel durch Rom spazieren gehen mit seinem stummen Hund Django. Und in Das Ausmaß von Liebe löst er nun gewissermaßen das größte Rätsel seines Lebens, denn er hat seinen Vater niemals kennengelernt. Er weiß nur, was seine Mutter ihm erzählt hat. Nämlich als sie in dem berühmten Hotel Le Negresco in Nizza gearbeitet hat, kam eines Nachts sehr spät noch ein Gast vorbei. Sie haben sich lange unterhalten, dann ein Bett geteilt und am nächsten Morgen war er weg und sie schwanger. Das ist alles, was er von seinem Vater weiß und er empfindet diese Leerstelle wirklich als sehr, sehr schmerzlich und hat immer wieder Postkarten an dieses Hotel geschrieben, ohne den Namen des Adressaten, nur an die Adresse geschickt. Und nun will er eines Tages eigentlich von Rom aus nach Neapel fahren, um ein Wochenende mit seiner Freundin zu verbringen. Aber er steigt in den falschen Zug und es ist ein Schnellzug Richtung Mailand, also in die entgegengesetzte Richtung. Und daraufhin tut Corso, was man dann macht. Er beschließt, die Reise gen Norden fortzusetzen, denn er hat seine Kindheit in Genua und an der Côte d'Azur verbracht und reist jetzt gewissermaßen in die umgekehrte Richtung, um mehr über seinen Vater herauszufinden. Und auf diesen 144 Seiten geht es um sehr existenzielle Themen. Es geht um Identität, es geht um Herkunft, um Erinnerungen, was ist wahr, was ist falsch. Und die durchaus interessante Frage, spielt das bei Erinnerungen überhaupt eine Rolle, ob es tatsächlich so war oder nicht und wie erinnern wir uns? Ich finde, hier ist wirklich kein Wort zu viel, kein Satz zu viel. Und was ich an dieser ganzen Reihe so mag, was sie für mich auch so ein bisschen unwiderstehlich macht, ist, dass das so eine melancholische Einsamkeit ist. Aber nicht so als Habitus, nicht so aufgesetzt, wie man das aus anderen Kriminalromanen finden, sondern Corso ist wirklich ein sehr einsamer Mensch, der das auch weiß, dass er einsam ist, der sich aber dennoch um seine Mitmenschen kümmert und der sich auch um sie Gedanken macht. Dazu gibt es dann immer diese literarischen Rätsel, diese detektivischen Rätsel, die er löst. Letztlich sind es dann auch Bücher, die immer die ganzen Fäden zusammenfügen. Und jetzt werde ich noch kurz zum Ende wirklich sehr kitschig in dem, was ich sage, aber es ist halt so. Also ich lese diese Bücher gerne, weil ich immer das Gefühl habe, ich verbringe hier einige Seiten in Gesellschaft eines Menschen, der wirklich mit Literatur lebt. Und ich verstehe nicht jede Anspielung. Es geht sehr, sehr viel um italienische Literatur. Es gibt, ich glaube, Thomas und auch du, ihr lest diese Bücher wahrscheinlich noch ein bisschen anders als ich. Aber ich lese sie unglaublich gerne. Ja. Und das würde ich jetzt erstmal zu dem Buch sagen und würde mich freuen, von euch zu hören, wie es euch, was ihr zu ihm sagt.
Francesco?
Ja, also deine Frage, ob es ein Krimi ist oder nicht, das ist eine Frage, die man sich oft stellt, weil man sagt auch, dass ein es reicht nicht, einen Mord, um einen Krimi zu machen. Also ein Mord macht keinen Krimi, nicht unbedingt ein Krimi, oder es gibt auch Krimi ohne Tod, ohne Mörder. Und diese Rätsellösung, diese Reise in die Identität ist auch ein Teil, was ich auch gesagt hatte, von die auch viele Noirs zum Beispiel in Italien bewegt, auch Gialli auch. Diese Idee, wo wir herkommen, diese entwurzelte Gesellschaft, die sich in sich selbst auch sucht. Und eine physische Reise in die Côte d'Azur, ist in die Côte d'Azur, die für Italien, das ist wieder auch jetzt ein kleiner Witz, aber Nizza war italienisch, deswegen vielleicht, ich will auch nicht sagen, dass es da, aber riecht ein bisschen italienisch aus, deswegen für uns so ist auch nicht so fremd, sozusagen, da vor allem zwischen Ligurien und Provence ist, ja. Und ja, also stilistisch kann man nicht sagen. Ich meine, das natürlich ist eine sehr, also ich glaube, ist Bibliothekar, oder? Er arbeitet als Bibliothekar?
Ja, als Bibliotherapeut. Also Fabio Stassi arbeitet Fabio Stassi als Bibliothekar, aber der...
Nein, ich meine Fabio Stassi. Und, ja. das sieht man in die Zitaten und die Figuren, die natürlich, wenn man sich auskennt, dann kann man auch eine zweite so Ebene dann genießen, aber nicht unbedingt. Ich würde sagen, dass die Geschichte alleine ist stark genug.
Na, ist schon eine Hommage an Literatur, auf jeden Fall. Also fängt ja schon damit an, dass der gute Herr Corso, der wohnt ja in der Via Merulana, da geht es schon los in Rom, die Via Merulana ist... Es gibt einen klassischen italienischen Kriminalroman von Carlo Emilio Gatta, Die grässliche Bescherung in der Via Merulana von 1946, also so ein richtiger Meilenstein des Genres. Was ihn mir natürlich noch mehr sympathisch macht, dass er Marseille, wo es ihn dann hinschlägt am Ende, mit den Augen von Jean-Claude Izot anguckt, das ist natürlich auch sehr erfreulich. Simenon taucht immer wieder auf. Also diese Bibliothek, das ist nicht nur eine Reise in die eigene Vergangenheit, das ist auch so eine bibliophile Reise. Also die literarischen Referenzen sind nicht zufällig. Das endet auch nicht zufällig am Grab von Paul Valéry in Marseille. Das ist alles sparsam gesetzt, protzt aber nicht, hat nicht so ein Bildungsdüngel, also schlägt uns nicht um die Ohren, was er alles weiß, sondern das ist ziemlich organisch und harmonisch zusammengebaut. Das gefällt mir sehr gut. Man hat das Gefühl, dieses Buch strahlt, wie alle Bücher von Stassi, eine unfassliche Sympathie aus. Das hat man eigentlich selten, finde ich, dass man das richtig knuffelig lieb hat. ja... Also selbst mein kalter Blick wärmt sich daran. Dann gibt es noch wunderbare, genau, gibt es noch hinten drin auch noch Postkarten aus dem antiken, na was heißt dem antiken, also aus dem 1920er Belle Époque Marseille. Wunderschöne Postkartenmotive, auch toll produziert. Das ist alles einfach nur hochsympathisch. Und auf die Frage, ob es ein Kriminalroman ist, ja, klar, warum nicht? Also, bitte? Ja. Also man kann das durchaus so sehen und ich will das auch so sehen. Also, denn was ist spannender als die Detektierung des eigenen Ichs und die eigene des eigenen Herkommens. Das erinnert mich komischerweise, jetzt lacht ihr sicher wieder alle, erinnert mich auf ein Kapitel von Gottfried Keller aus dem Grünen Heinrich, nämlich das berühmte Lob des Herkommens dann letztendlich. Das ist ein Lob des Herkommens, dieses Buch. Und sowas finde ich irgendwie schon einfach nur...
Und wenn der Vater als Täter sieht?
Bitte?
Wenn der Vater als Täter sieht? Kann man.
Also ich kann schon verstehen, ich kann auch gut dafür argumentieren, dass es ein Kriminal- oder ein Detektivroman, wie es draufsteht, natürlich, ich habe es ja auch so vorgestellt, er ermittelt in dem Rätsel seine Identität und der Herkunft. Ich glaube nur tatsächlich, dass man zumindest hier in Deutschland mit dem Begriff Kriminal- oder Detektivroman komplett falsche Erwartungen wecken würde.
Ja, gut. Das kennen wir ja, das
Spiel. Es ist schon mehr so ein bisschen so ein...
Es steht auch doch Roman drauf. Ne?
Das ist Detektivroman. Also bei mir steht Detektivroman.
Da steht ganz klein Detektivroman und in der Titelei steht noch Roman.
Coverbetrug.
Coverbetrug. Aber verschämter Coverbetrug. Das ist ja höchstens eine 8-Punkt. Also, ja. Ja, Das ist blöd mit solchen Dingern, also mit solchen Büchern, die so auf den Grenzen hin und her tanzen von Genre und Nicht-Genre. Und wo soll man die hinstellen? Man enttäuscht immer Erwartungen. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist gar kein Roman. Also die sagen sowieso, das ist gar kein Roman, das ist eine Novelle. Ja. Dann sagen sie, nee, das ist ein Detektiv, das ist aber gar kein Detektivroman. Und die anderen sagen, wenn da nur Roman steht, das ist also schwierig einfach, ganz schwierig. Weil ja hier sozusagen die Innenarchitektur des Buchhandels das Genre definiert. Also die Regale, ganz schlicht und einfach. Was da wo steht und in welcher Warengruppe wir uns befinden. Das ist pures Gift für Literatur. Aber gut.
Aber dennoch, ich glaube, mir fehlt das Verbrechen. Also irgendeine Form von Verbrechen. Irgendwas.
Och, das Leben.
Kein Verbrechen?
Nein. 144 Seiten ohne Verbrechen.
Kein Mörder, kein Opfer?
Mhm. Noch nicht mal ein Unsympath.
Nicht mal ein Schurke, ja.
Nicht mal das.
Geht aber trotzdem. Also es gibt ja schon immer Diskussionen, kann es einen Kriminalroman ohne Leiche geben? Ja, natürlich gibt es die. Und zwar auch ausgezeichnete Kriminalromane ohne Leiche. Und dann geht jetzt ja mal einer ohne Täter. Das was ich finde. Also habe ich jetzt nicht als...
Ist der Vater nicht der Täter?
Ja. Der Sohn, der auch...
Okay. Also moralisch.
Ja, aber, moralisch auch nicht, oder? Aber auch nicht wirklich.
Aber, nee.
Wenn die Mutter also, nicht die Opfer ist, dann ist...
Der Vater, der Täter, der hinterher.
Ja gut, aber dann müsste die Mutter auch das Opfer sein, ja. Finde ich. Und die Mutter ist nicht das Opfer. Und der Vater ist auch nicht wirklich der Täter. Und, aber ich meine, also...
Oder umgekehrt. Auch vielleicht.
Das Kind ist das Opfer des Lebens.
Ja, das... Aber...
Ja,
ich weiß nicht.
Warum nicht?
Und dann sind die Eltern beide die Täter. Oh, dann sind wir jetzt aber schon... sind wir jetzt aber schon irgendwo, weiß ich nicht.
Ist das jemals Verbrechen?
Aber ich finde es schon interessant, das tatsächlich so als dritten Titel zu machen, weil... Also das erste Buch, diese Seele aller Zufälle, das war ja wirklich noch so ein Rätselkrimi, wo noch ganz klar auch deutlich wurde, wie stark er von Borges beeinflusst ist und sowas alles. Und dann das zweite Buch, Ich töte, wen ich will, arbeitet noch viel stärker mit so klassischen Krimi-Motiven, finde ich. Und jetzt kommt das. Also ich war wirklich überrascht. Ich dachte, irgendwas passiert. Er kriegt vielleicht wenigstens einen Auftrag oder irgendwie sowas.
Er ist ja mutig, ne?
Ja.
Gibt es etwas spezifisch Italienisches an diesem Charakter oder an der Schreibweise? Oder ist das so ein europäischer Intellektueller, der sich durch die Bücher und die Welten ergangen ist? Ich weiß es nicht.
Also ich würde sagen, es ist tatsächlich das Bezugssystem, ist schon, also nicht nur italienisch, er bewegt sich schon innerhalb der Weltliteratur, aber er referenziert schon auch italienische Krimi-Autoren, die sogar mir was sagen. Und ansonsten weiß ich nicht, würde ich, glaube ich, die Frage gerne weitergeben.
Ich würde sagen, ja, ist die italienische Beobachtung weltlicher Literatur, also auch internationale Literatur, also sieht man auch, seine Generation ist eine Generation, was man viel gelesen hat. Und diese Breite ist interessant, weil viele Klassiker, die bei uns Klassiker sind, Borges zum Beispiel, in Italien ist sehr, sehr berühmt. Also es war immer ein Held, unpolitisch für alle Intellektuellen. Und in anderen Ländern ist nicht so wahrgenommen. Oder Mishima zum Beispiel in Italien, alle kennen ihn, die Intellektuellen lieben Mishima. Mhm. Trotz allem, oder deswegen einige, aber... in anderen Ländern nicht, deswegen ist, finde ich schon, ist die italienische Wahrnehmung, ist die italienische, ja.
Ja.
Also man kann es natürlich auch sozusagen als Brechung von sämtlichen Krimi-Modellen lesen, weil zum Beispiel es hat keine Logik, also es basiert auf Zufall, er steigt in den falschen Zug, verpasst irgendwie seinen richtigen Zug nach Neapel, zufällig hält das Hotel Negresco, sammelt diese Postkarten in einem kleinen Archiv, das sind also alles Zufälle und er trifft zufällig in Marseille auch wieder Leute, die was wissen. Also das war sozusagen so die Stringenz, die man so liebt am Whodunit, dass also jedes Teilchen nur noch Funktion ist, also wo das Ganze dann sozusagen nur noch eine semantische Operation ist und aber alles schon schnurrt. Dagegen ist das natürlich angeschrieben. Also das kann man so als formkritisch sehen, wenn man das möchte.
Ja, noch quasi ein Roadmovie mit dem Zug.
Und noch ein Roadmovie kommt auch noch mit rein. Ah. Ja, eben. Also das ist alles nicht stringent und deswegen gut. An der Stelle. Ja. Genau.
Also da sind wir uns einig. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Dann würde ich sagen, begeben wir uns in, ich sage es jetzt mal vorsichtig, tiefere Krimi-Gefilde. Und zwar mit Thomas Buch.
Ja, gut.
Das weit über 400 Seiten hat.
500.
Mhm. Ich habe es als E-Book gelesen, da waren es 480.
Ah ja, nein, hier sind es nur 525 Seiten. Ja. Eigentlich sollten Bücher alle nur 200 Seiten haben.
Finde ich auch.
Auf jeden Fall reden wir jetzt über Davide Longo, ländliches Requiem, aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Kleiner und Felix Meyer. Felix Meyer fällt uns in letzter Zeit als Übersetzer besonders positiv aus, weil er den großartigen Pascal Garnier bei Septime übersetzt. Und er kann auch aus dem Italienischen übersetzen, habe ich festgestellt, und zwar großartig. Zu Davide Longo, Jahrgang 1971, lebt und arbeitet in Turin, was man dem Buch anmerkt, unterrichtet kreatives Schreiben, hat diese üblichen Autoren, das ist immer lustig bei diesen Autorenstichworten, die verschiedene Tätigkeiten hat, in dem Fall Kellner, Landarbeiter, Bademeister, Dekorateur. Außerdem spielt er halb professionell Basketball. Okay. Ich weiß auch nicht, was das immer soll, aber das ist so richtig topisch inzwischen, dass man Autoren, die sich ein bisschen rumgetrieben haben auf der Welt, dann mit solchen lustigen Biografien ausstattet. Seitdem hauptberuflich Schriftsteller, auch noch Filmkurator. Und seit 2014 schreibt er diese Reihe mit den beiden Turiner Polizisten Bramart und Arkadi Pane. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte Band aus dieser Reihe. Es ist ein ganz klassischer Whodunit, der von den beiden Detektivtypen lebt, weil die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Also wir haben einmal Corso Bramart, das ist der Chef der Turiner Mordkommission. Der ist in einem vorherigen Band wurde eben seine Familie getötet. Also er ist im dauermelancholisch traurigen Zustand, ein Suffkopf, ein richtiger Zausel, der also unmöglich gekleidet rumläuft mit Flanellhemden und so weiter und so fort und überhaupt ein sehr wunderlicher Exzentriker ist, gilt aber in der Mordkommission als Genie, weil er alle Fälle wirklich löst. Aber wie gesagt, schwierig im Umgang, auch für Vorgesetzte nicht leicht zu handeln. Und sein Sergeant, würde man sagen, ist Vincenzo Algandipane, genau. Lustiger Name. Das ist ein Süditaliener, das spielt eine Rolle. Also der Gegensatz von Süditalien und Norditalien ist ein Punkt in dem Buch. Und der ist so ein kleiner, ruppiger, klassischer Bulle, der auch kein Problem hat, mal Leute in die Fresse zu hauen oder andere Dinge zu tun, die unschön sind, ist aber 100.000% loyal zu Bramart und liebt eigentlich nur seinen Alfa Romeo, den er sich gerade gekauft hat. Auf den fährt er so richtig ab. Und dann gibt es noch zwei Sidekicks, die, der eine ist brav, das ist Mario, der andere heißt Petrelli und wird pausenlos gequält von Acadipane. Das ist ganz lustig. So, das ist so das Personal. das Serienpersonal. Der Plot ist im Grunde erstmal ziemlich einfach. Bei einem reichen Menschen, ein Industriemanager, klingelt abends an der Tür, er macht auf und jemand schießt ihm in den Kopf. Das überlebt er, liegt im Koma. Die politische Führung in Turin möchte das Ganze als politisches Attentat sehen. Wir sind Mitte in der 80er Jahre. Italien ist erschüttert von rechts- und linksterroristischen Attentaten. Das liegt eigentlich nahe, dass man so eine Industriegrande aus Turin mit einem Attentat versucht auszuschalten. Aber so ist es natürlich nicht. Also dafür braucht man 525 Seiten, um rauszukriegen, wie es wirklich ist. Und man stößt dann eben auf kein politisches Motiv, sondern auf ein zutiefst privates Motiv. Und das nun wiederum hat mit dem Maler Balthus zu tun. Sagt euch der was? Ja. Ja, ne? Also Balthus, hochgelobter Maler, grandioser Maler, aber schwer in der Kritik wegen seiner doch durchaus pädophil angehauchten Porträts sehr junger Mädchen in sehr lastiven Posen. Also es gab immer wieder Balthus-Skandale. Sonja guckt erschüttert.
Nein, ich gucke. Kritisch.
Kritisch. Ja. Und es stellt sich raus, ohne jetzt allzu viel vom Plot zu verraten, dass dieser angeschossene Industrielle wohl Kinder klaut, um die aus irgendwelchen Gründen Fotografien so auszustatten und so zu inszenieren, wie die Mädels auf den Bildern von Balthus. Es gibt dann auch eine etwas unanständige und ziemlich ekelhafte und widerliche Gruppe von so Oberklassenmenschen, die nennen sich Freunde der Ästhetik des kindlichen Körpers und behaupten, das hätte überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Das sei also rein ästhetisch. Also das ist schon eine ziemlich üble Blase, in die die beiden Kommissare da reinstechen. Aber letztendlich nimmt das Ganze dann doch einen sehr privaten Dreh. Da ist dann von Politik und irgendwie nur noch als Störgeräusch die Rede, weil es darum geht, diese ganzen Ferkeleien, bei denen einfach ein Kind auch zu Tode kommt und ganz widerwärtig entsorgt wird in einem Ofen, rauszukriegen, wer jetzt eigentlich dieses Kind umgebracht hat und wer dieses Kind umgebracht hat, oder verantwortlich ist es wahrscheinlich auch der, den das Attentat getroffen hat. Also, ihr seht, wo es drauf rausläuft. Also wir haben sozusagen was Anpolitisiertes, das sich dann ins Private kippt. Und da natürlich die übliche Bourgeoisie-Kritik, die man hat einfach. Chapolle macht das ein bisschen intelligenter. Aber es ist deutlich, die Oberschicht, die italienische, ist verrottet und die Polizei hält auch noch die Hände drüber und Pramat zieht sich zum Schluss, aber das ist noch nicht, wahrscheinlich nicht das Ende der Serie, dann doch eher wieder auf seinen Bauernhof zurück, nachdem das ganze unappetitliche Zeug aufgeräumt ist. Und wie gesagt, dazu braucht man 525 Seiten, die komischerweise sehr unterhaltsam sind, muss ich wirklich sagen. Weil die Dialoge zwischen Pramat und Akadipane ziemlich witzig sind. Die kommentieren auch so die Zeitläufe. Das ist alles ziemlich clever und cool und auch wunderlich, weil die beide eben sehr wunderliche Typen sind. Das ist relativ clever erzählt, weil es nicht so ganz eins und eins erzählt ist. Es wird so ein bisschen verwischt, die Anschlüsse werden verwischt. Man weiß nicht so genau, über was die jetzt reden. Man weiß nicht genau, was in ihren Köpfen vorgeht, was sie tun und was sie reden, ist unterschiedlich. Also das hat da sozusagen einen ästhetischen Mehrwert. Den ich angesichts des Plots und des ganzen Production Designs sozusagen für ein bisschen verschwendet halte. Wo ich denke, warum macht der nichts? Warum erzählt er jetzt schon wieder so eine Geschichte, wieder mit kinderschänderischen Reichen? Ich weiß nicht, ob das ein besonders italienisch typisches Problem ist. Nö, gibt es, glaube ich, in jeder Nationalliteratur könnte man da 100 Beispiele finden, wo das so ist. Wird natürlich durch den Bezug auf Balthus ein bisschen kulturmodisch oder so veredelt, was es nicht weniger widerlich macht. Also insofern ist es ein Buch, das ich mit großer Ambivalenz gelesen habe, letztendlich. Und mir überlegt habe, aber auch das wird Francesco besser wissen, Ob das in der Tradition steht, ob das wirklich Italianità transportiert oder ob das eben genauso in der französischen Bourgeoisie eben spielen könnte oder wo auch immer. Ja, erstmal soweit.
Also ich denke, stimmt, ästhetischer Mehrwert ist was in Longoromanen, das irgendwie die auch gut verkaufbar macht. Ich sehe das eher als Piemontese, als eine Turin-Sache. Mhm. Wieder was Regionales und auch die zwei Hauptfiguren, einer aus dem Süden, so, der etwas Matschig ist, aber irgendwie cool ist, und der Torinese, die für uns, die sind wie realistische Porträts diese Kultur. Und wenn ich an Longo denke, übrigens, ist ein ganz netter, und wenn man so seine Biografie liest, mit ihm stimmt alles, ne? Das er ist so, und er schreibt auch so, hat auch eine sehr wilde moralische Haltung, auch wenn er schreibt, sehr moralisch. Das ist auch nicht oft so in italienische Noir. Wie gesagt, wir mögen lieber die Grauzone, und die, man will auch nicht so urteilen. Also ich finde, dass jetzt das Thema Pädophilie ist etwas modisch, weil ich glaube, dass vor 3-4 Jahren war ein Skandal bei Balthus.
Ja, Balthus ist immer, also seit es Balthus gibt, ist
das ja, Skandal. Ja, und dann, es war in diese Cancel Culture.
Ja, ja.
Und ich erinnere mich, es waren viele Artikel in Italien, und wahrscheinlich, das war auch der Auslöser. Aber ich denke oft an Dario Argento zum Beispiel. Auch in die Inszenierungen. Und Torino ist eine Stadt in Italien, die eine ziemlich dunkle Rufe hat, so satanistisch, und ist seit immer ist ein Platz mit viele dunklere Ecke, und die spielen viel auch damit, die Torinesi. Also ich denke nicht, dass es unbedingt wahr ist, aber Dario Argento hat sich seine Karriere auch so gemacht, und ich denke, Dario Argento hat unsere Popkultur und vor allem von meiner Generation. Weil Longo ist 2 Jahre älter als ich, deswegen, wir haben dieselbe Filme gesehen wahrscheinlich. Diese Idee von diesen Inszenierungen erinnert mich ganz doll an die 80er Jahre, La Argento-Ästhetik. Und ich würde nicht sagen, dass es italienisch ist, sehr so Piemonte, würde ich sagen. Auch die Bourgeoisie ist die alte Bourgeoisie in Italien.
Und die ist anders als die Mailänder Bourgeoisie.
Die sind ganz anders. Die Mailänder sind Neureiche, so wie wir denken, dass sie sind so Parvenu, gegenüber die Piemontese, die sind wo die Aristokratie damals war.
Und du als Venezianer?
Als Venezianer sind alle Parvenus. Aber naja, das sind andere Geschichten. Wir nehmen nur Rom als Stadt wahr.
Ah, okay. Also dieser Argento-Bezug, der ist mir entgangen, muss ich sagen. Also da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das so sein könnte. Aber ja, ist auch logisch.
Ja, ist auch lang. Also ich mag auch gerne lange Romane, ich schreibe auch lange Romane. Und hätte vielleicht kurzer sein können. Aber die Unterhaltung. Man liest Longo, weil er auch.
Er hat einen wirklich einen hohen Unterhaltungswert. Er hat Ideen, also, und er erzählt nicht doof. Also er erzählt jetzt nicht im 1:1 in der Wäscheleiner-Dramaturgie, also und dann und dann und dann. Das ist schon mal ein großer Vorzug, finde ich.
Und sein Italienisch ist ausgezeichnet.
Mhm. Und hast du mal die Übersetzung geguckt, zufällig?
Nee.
Ah, okay.
Leider, also nur
die schien mir einfach, also ich habe da nicht, bin nicht gestolpert, fand ich irgendwie sehr klar.
Aber ein sehr schöner klassischer Italienischer, also das ist auch Mehrwert. Also Einaudi ist auch ziemlich solide als.
Also den Unterhaltungswert habe ich etwas anders empfunden. Ich habe mich die ersten ungefähr 300 Seiten überwiegend gelangweilt, muss ich sagen. Und dann, das letzte Drittel fand ich richtig gut. Auch gut genug, dass ich diese erste Langeweile, würde ich sagen, okay, da kann man mal durch. Also das fand ich wirklich gut. Mir sind diese ständigen Unterhaltungen zwischen den Polizisten ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich fand es auch ein bisschen... Ja, es ist halt, es geht wirklich sehr langsam voran, sagen wir es mal so. Ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, deswegen finde ich das so interessant, also sowohl bei David Longo als auch bei deinem Buch, dass Turin und Mailand nicht so richtig die beliebtesten Städte innerhalb Italiens sind. Und das fand ich dann wiederum so im Zusammenspiel interessant. Aber ja, also seine beiden Figuren sind ja irgendwie, also sein Bramat ist ja wirklich so schwer traumatisiert, so an der gewollt, auch ein bisschen überzeichnet, würde ich sagen, mit allem. Und dass er so viel säuft, aber trotzdem noch funktioniert, fand ich dann auch irgendwie ganz sympathisch. Aber vielleicht, also es war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Was ich gut fand, war, dass er quasi so ein bisschen voraussetzt, dass man die vorherigen liest. Also ich habe dann irgendwann tatsächlich, als mir klar wurde, okay, also Bramarts Trauma, das kann man wissen, geguckt nach dem Inhalt der vorherigen Bücher und dann hat sich auch so manches erschlossen. Ich bin mir auch nicht, erscheinen die wirklich in der richtigen chronologischen Reihenfolge oder springt er so in der...
Ich glaube ja.
Ja? Okay.
Oder?
Ich glaube ja. Also, ich hab, glaube ich, den ersten gelesen damals. Ja. Und das schien mir jetzt also nichts, was ich... Du meinst jetzt die Veröffentlichungstermine oder die Chronologie, die Handlungschronologie?
Die Handlungschronologie,
das stimmt, ja.
Okay, ja. Weil ja, also ja, nachdem, was ich gelesen habe, er im ersten Teil hat sich Bramat aufs Land zurückgezogen und das macht er halt am Ende des fünften Teils wieder. Auch wieder und tut so, als würde er nicht wissen, was mit seiner Frau und seiner Tochter passiert ist, aber das weiß er ja eigentlich schon aus dem ersten Teil.
Ja.
Und deswegen dachte ich, vielleicht ist es raffinierter, aber ist es wohl nicht.
Nennen wir es Anschlussfehler.
By the book.
Ja, ich ich kann schon verstehen, dass man das gut finden kann, aber ich finde, man muss schon auch wirklich ein bisschen Langmut mit sich bringen. Man muss auch wirklich sich an so einer Landschaftsbeschreibung erfreuen, finde ich.
Ja.
Okay,
gut. Also Soziallandschaftsbeschreibung, die fand ich auch ganz gut, also dieses schon fast monarchische Verhalten von dieser Industrieansiedlung, die da alles bis in die Kindererziehung rein sozusagen dominiert, also wo die Kinder zum Basketball müssen und Familiendinge, Familienfeste gefeiert werden, also sozusagen so eine gewerkschaftsfreie Zone geschaffen wird inmitten dieser politischen Kämpfe. Und eben, was ich interessant fand, ist dieser Druck, der dann gemacht wird, weil es partout politisch sein muss. Normalerweise macht man es ja umgekehrt, dass man was Politisches partout privatisieren möchte. Hier dreht das um. Und was Privates wird da politisiert von der Hierarchie, von der Obrigkeit sozusagen. Das finde ich interessant an dem Teil. Also wie gesagt, ich habe es mit... ich mag dieses pausenlose Rumgeferkeln nicht so besonders, weil das hatten wir jetzt schon wirklich hunderttausendfach und du weißt genau, wenn bald Tschüss auftaucht und ein Kind verschwindet, dann weißt du eigentlich im Grunde schon, wie es läuft.
Und
das finde ich etwas schal, muss ich sagen.
Und ich frage mich dann noch immer, also warum ist es dann immer die Referenz auf bald Tschüss, also wahrscheinlich auf einen Künstler oder auch, also warum ist es dann nicht, also warum gibt man dann der Tat oder dem Täter immer so einen hochkulturellen Hintergrund? Also macht man das, damit dann auch Leute, die von sich sagen, ich lese keine Kriminalliteratur, sagen, aber das kann man ja lesen, das ist ja was Hochwertiges? Oder trägt es, also gibt es diesem Buch irgendwie so eine Ebene, die es sonst nicht hätte? Und das sehe ich nicht.
Also da würde ich ja also schon fast Frau Highsmith als Sündenfall benennen. Da fing das nämlich an, Herrn Ripley dann mit seinen Piano-Etüden, also der spielt ja Spinett, sozusagen hochkulturell abzusichern. Das fand ich schon damals bedenklich. Und das geht immer weiter. Also man gibt so viele Sachen, wo es dann immer die Künstler sind, wo dann Gemälde der Weltgeschichte, der Kunstgeschichte nachgestellt werden oder irgendwie... Wir haben auch schon Rilke und Black, also wir haben alles Mögliche. Baudelaire ist ja beliebt für sowas, dann lesen sie gerne, naja, das ganze schwarze romantische Zeug. Aber wie gesagt, das tritt derart gehäuft auf, oder ist in den letzten 20, 30 Jahren derart gehäuft aufgetreten. Das ist mir wirklich Ja, wenn er noch schal vorkommt.
Weil er spricht, ich glaube, dass Longoth, wie auch anderen, er versucht, zu einem gewissen Publikum zu sprechen auch,
ja.
Ist Literatur. Also das Problem ist, dann Genre-Idee in Italien ist dann nicht so, so deutlich. Mhm. Also die Unterschied zwischen Literatur und Genre-Literatur gibt es kaum. Mhm. Und deswegen die Leser von Longoth, sie sind eigentlich wahrscheinlich, also die Mädels mögen ihn sehr gerne. Und die mögen, hat mir auch erzählt. Und er wohnt, übrigens er wohnt in einem Bauernhof ganz oben in die Alpen.
Ja.
Und da hat auch macht seine Creative Writing Workshops.
Ah, ja.
Und da kann man auch sehen, wer von den zwei Charaktere der Autor ist.
Ja,
und seine Vorlieben. Ja. Nee, nicht Malthus. Aber, ja. Aber er hat viele hohe Ansprüche.
Das
Publikum erkennt sich selbst in diesem Roman und er fühlt sich auch bestätigt, weil er versteht, was er meint und ist ein bisschen in eine Nische.
Das ist klar. Ja. Das ist das das Hochliterarische, also das hochkulturelle Aufmotzen von sowas.
Funktioniert nicht immer.
Funktioniert nicht immer, aber ja, Pimping. Genau.
Ja. Ja. Aber das ist auch, finde ich, auffällig, dass die Figuren, die dann tatsächlich so ein bisschen das Leben im Griff haben, das sind dann schon die Frauen. Also die sind nicht sonderlich, nicht so richtig wichtig in dem Buch, aber das sind dann schon so die zumindest mit dem Leben an sich ganz gut zurechtkommen.
Ja.
Ja.
Ohne Hilfsmittel.
Ohne Hilfsmittel. Ohne
Hilfsmittel. Die Landschaft, du hattest eine andere Sicht von der Landschaft.
Nee, ich habe keine andere Sicht von der Landschaft. Ich fand, es ist ein bisschen viel Landschaft in diesem Buch. Also es ist mir schon klar, es geht um den Gegensatz von Stadt und Land und Nord und Süd. Und das finde ich tatsächlich auch, um schon mal vorzugreifen auf das letzte Buch, das ist mir ganz stark bei den beiden Titeln aufgefallen, wie wichtig diese regionalen Gegensätze offenbar zumindest in diesen beiden italienischen Kriminalromanen ist. Das ist für mein Empfinden auch viel stärker ausgeprägt als in deutschen Kriminalromanen. Also da gibt es natürlich auch so gewisse regionale Witze, aber hier habe ich das Gefühl, da geht es schon deutlich tiefer. Das fand ich sehr, sehr auffällig. Vielleicht auch, weil beide Male schon stark gegen den Norden gestichelt wurde. Und das fand ich auch interessant. Aber ich finde, das hätte David Longo auch mit so 150 bis 200 Seiten weniger machen können. Aber das ist... Das hat vielleicht auch einfach was mit persönlicher Präferenz zu tun. Oder ich fand es einfach, es dauert zu lange, bis irgendwie, also es gibt viele interessante Ansätze, aber es dauert zu lange, bis für mich dieses alles so zusammengegriffen hat, ineinander gegriffen hat. Dann würde ich sagen,
kleine Pause.
Machen wir eine kleine Pause und dann kommt der zweite Teil.
Wir schon mal Halbzeitapplaus?
Nee.
Okay, wir machen weiter.
Okay, also Pier Giorgio Puligi. Schreibt man anders, als man das ausspricht. Schreibt man Pulixi, aber man ausspricht Puligi, weil wurde 1982 in Cagliari geboren, also in Sardinien. Und dann ist er nach Mailand umgezogen. Sein Debüt war 2014 in wie kann man sagen, in die Entourage von Massimo Carlotto. Also Massimo Carlotto, könnte man sagen, ist sein Pate. Er hat mit Pier Giorgio auch einige Sachen zusammen gemacht. Und er war Teil einer Kollektivo. Er ist Kollektivo Sabote. Und Carlotto hatte versucht, vor 10 Jahren, 15 Jahren, neue, junge italienische Autoren zu entdecken, die ein bisschen seine Noir-Style auch weiterbrachten. Und Pier Giorgio war auch einer von denen. Also seine ersten Romane waren schon anders als diese, die ich heute nicht gelesen habe, also Die Insel der Seelen, was ganz anders in seiner normalen Produktion. Es ist keine Serie und keine so und auch kein Noir, würde ich sagen, in eigentlicher Sinn. Also normalerweise seine Romane zeichnen sich durch eine enge Verbindung von Kriminalhandlung, psychologischer Analyse und sozialer Reflexion aus. Manchmal ein bisschen zu viel, also ist, wie kann man sagen, sehr by the book, wie er schreibt. Also, aber in diesem Roman, er versucht was anderes. Also könnte man sagen, eine anthropologische Roman, der mich, als ich das damals gelesen hatte, auf Italienisch, mich an The Season 1 von True Detective denken, habe ich gedacht, wenn ich das gelesen habe. Sogar The Wicker Man, würde ich sagen. Mhm. Und sogar Get Carter für eine andere Sache. Es ist ein Ted Lewis Hardboiled Roman der 60er Jahren. Es war ein berühmter Film mit Michael Caine. Und ja, auch wie in deinem Roman, Thomas, hier geht es auch um eine gestörte Gesellschaft, ein Kreis von mächtigen Leuten, die ihre Laster hinten eine, in diesem Fall, archaische Seelenmord gedeckt haben. Aber über Pier Giorgio, die Insel der Seen wurde im Jahr 2019 mit dem Schepanenko-Preis ausgezeichnet. Das ist unser Krimi-Preis und dadurch gelang er einen internationalen Durchbruch. Ich muss sagen, wahrscheinlich war nicht so easy zu übersetzen, weil selber für die Italiener, er schreibt ganz, er benutzt die sardinische Sprache oft ohne Übersetzung und für uns ist auch nicht ganz easy zu verstehen. Und die Übersetzer hier sind Barbara Engelmann, Barbara Neb und Katharina Schmidt haben meiner Meinung nach eine sehr gute Arbeit geleistet. So, sie haben die originale Sardinisch gelassen und auch im Satzbau die Übersetzung geschrieben und fand ich ganz, ganz gut. Ist auch etwas lang, sind auch 535 Seiten mit einem Glossar am Ende. Deswegen, wenn man sich eine Kultur über die sardinische Sprache und Kultur, ist interessant. Auch weil es spielt in viele Teile Italien, also in Mailand zum Teil, aber zum großen Teil in Sardinien, in die Barbagia. Die Barbagia ist eine sehr wilde Teil der Sardinien in der Mitte, so Gebirge und es war sehr berühmt in den 80er Jahren, weil es gab eine kriminelle Organisation, die Anonymous Sequester, die Leute entführt hat. Und er spricht auch über die, wie kann man sagen, die Seele. Es ist ein Roman, die eigentlich über die Seelen Sardinien eher geht. Und ich erzähle euch ein bisschen, worum es geht. Und dann checken wir mal. Also es ist ein psychologisch geprägter Noir. Zu Beginn der Geschichte richtet die Polizeidirektion von Cagliari eine neue Abteilung für ungeklärte Verbrechen ein. So eine Cold Case Abteilung, die natürlich, die Leute, die gerne TV-Serien sehen, wissen, worum es geht. Im Pier Giorgio-Roman, diese Cold Case-Abteilung war eine Art Strafe für Polizisten, die nicht gehorsam waren. Und eine davon war eine von den zwei Hauptdarstellerinnen. Also sind die zwei Hauptdarsteller sind zwei Frauen. Und wie bei Longo, ganz unterschiedlich voneinander, fast zu viel, aber natürlich kann man auch zwei archetypische Frauencharaktere sehen. Also Maria Reis, eine sardinische Frau, sehr stolz und gantig, und Eva Croce, die nach einem schweren persönlichen und beruflichen Trauma von Mailand nach Sardinien versetzt wurde. Beide Frauen trauen tiefe innere Wunden. Mara, die sardinische Frau, hat eine Ungerechtigkeit nicht vergessen. die sie aus dem aktiven Ermittlungsdienst verdrängt hat. Sie konnten sich nicht mit dem Kollegen verstehen, sie war ungehorsam und sie wurden von den männlichen Kollegen auch gemobbt. Und das ist auch ein Teil der Geschichte, weil, sagen wir mal so, das Hauptthema des Romans ist Femizid. Es geht um eine Reihe von Mördern, die in einer Spannung von 30 Jahren oder 40 Jahren sich bewegt. Mörder, die von jungen Frauen, deren Leichen an abgelegten Orten Sardiniens gefunden wurden. Oft in der Nähe von nuragischen archäologischen Stätten. Die Nuragen sind diese Konstruktion des Bronzenzeitalters, ungefähr zwischen der 14. und der 9. Jahrhundert vor Christus. Die sind diese Steintürme, die eine archaische sardinische Zivilisation schon gehörten und die auch ein Teil der sardinischen Identität auch prägen. Weil Sardinien auch wirkt auch für uns Festländer als eine sehr archaisches Land, die seine eigene Mythologie dient, eine Sprache, die niemand versteht, die viel ähnlicher als Katalanisch ist als Italienisch und die auch sehr spät in der modernen Welt eingekommen ist. Und das sieht man auch in Pier Giorgio Roman. Ist eine ein Roman, die nimmt sich Zeit, die Geschichte zu erzählen und erzählt die in verschiedenen Ebenen. Es gibt die Ermittlung und die Ermittlung wird auch der Täter finden und eine Lösung anbieten, der Leser eine Lösung anbieten, aber wird keine Erlösung, wie oft die Nuance ist. Es ist einfach ein ziemlich, ich will auch gar nicht spoilern, aber das Ende ist, ein Kreis schließt sich, aber es wird nicht wirklich einen Grund gegeben. Es gibt einen faktischen Grund, aber es ist ein Roman über kollektive Schuld und vor allem über eine alte patriarchalische Gesellschaft, die ihre Laster, können wir sagen, hinten ritualische, kulturelle Formen versteckt hat. Ob die so wie bei The Wicker Man zum Beispiel als, wie kann man sagen, originär, also richtig gefühlt waren, ist eine Frage. Ob nur eine Inszenierung ist, wie bei zum Beispiel True Detective, oder ob es ein Teil einer Kultur, die noch lebt und noch an seine alte Tradition, patriarchalische und heidnische Tradition, hängt. Was ich in diesem Roman interessant fand, ist eher, wie die Figuren miteinander spielen. Pier Giorgio versuchte, uns eine Art anthropologische Essay auch zu schreiben. Man lernt viel über die was wir sardinische Folklore nennen. Die Ermittlung dient nur, eine Geschichte zu bauen, die dann der Leser am Ende eine etwas Closure anbietet. Also, es gibt eine andere Figur, die ich auch interessant fand. Und ich kann auch euch nicht verraten, warum auch dann am Ende sehr interessant war. Ist Moreno Baratti, ist ein ehemaliger Polizist, der krebskrank ist. Und der ist der, der dieser Fall, der Tod von diesem jungen Mädchen seit Anfang an gefolgt hat, ohne Ergebnisse und ohne Erfolg. Deswegen ist seine Karriere zerstört worden, weil er konnte diese Reihe Serienmörder nicht lösen. Und als diese zwei Frauen als bestraft worden in diesem Cold Case Abteilung zu diese alte Serienmörder zu untersuchen, kam noch ein Fall, der ähnlich inszeniert war, in eine Art so heidnische Ritualen in diesen nuragischen Plätzen, dann der Cold Case wird ein Hot Case sozusagen. Und dann die Ermittlungen führen Mara und Eva weit über eine reine kriminalistische Analyse in-house. Also sie zwingen sie sich auch, ihnen eigenen anderen Dämonen, ihre eigenen inneren Dämonen zu konfrontieren und ihre Schuldgefühle, weil während der Roman, wir werden dann langsam auch die zwei Charakteren kennenlernen, auch die Traumata, die sie da gebracht haben und die auch nicht wirklich explizit auch geklärt werden, vor allem die Drama von Eva. Also während der Ermittlung wird klar, dass die Wahrheit nur gefunden werden kann, wenn man in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seelen und der kulturellen Unterbewusstsein der Insel hinabsteigt, wo archaische Ritualien und moderne Gewalt zu einem einzigen erschreckenden Gesamtbild verschmelzen. Oder es ist, kann man schon sagen, ohne zu viel zu spoilern, was der Leser denken soll. Und das wird auch ein bisschen auch eine Überraschung am Ende. Also was Bulgia meistens gelungen ist ein Roman über die Stärke von Frauen, die sich in einem rauen, beinahe mythischen Land auf die Suche nach Antworten machen, denen sich bisher niemand stellen wollte oder konnte. Allein gegen eine archaische Form des Patriarchats, das unlösbar von der sardinischen Kultur zu sein scheint. Also die Ermittlung ist, wie ich sagen wollte, ist nicht mehr nur ein narratives Instrument, sondern wird ein anthropologisches und symbolisches Werkzeug. Und meiner Meinung nach ist nur teilweise gelungen, aber der Roman lässt sich auch gut lesen, weil, und deswegen, ich glaube, er hat den Schebanenko-Preis gewonnen, weil auch ein Thema wie in Longer Roman war der Pädophilie, ästhetische Pädophilie und Balthus, hier haben wir den Femizid und der die Idee, dass die alte, archaische, italienische, patriarchalische Mentalität schwierig zu überwinden ist heutzutage. Hat nicht mit dem Katholizismus zu tun, hat eher mit einer ursprünglichen Beziehung, die die Urvölker Italiens mit dem, zum Beispiel mit der Dea Madre, mit der Mutter Gott haben, mit Natur, die seit Jahrtausenden nicht mehr gibt, aber trotzdem bis zu den 50er, 60er Jahren angebeten worden ist. Weil wenn wir außerhalb der großen Städte in Italien, also Mailand, Turin, Rom, Florenz vielleicht und im Süden Neapel und Palermo, Italien ist noch rural irgendwie, ist noch schon meine Oma-Generation war noch ein Land, wo die heidnischen Ritualien noch lebten, versteckt in Anbetung des Heiligen oder andere Formen von Folklore, die christianisiert worden sind. Aber Witchcraft oder wenn man in die Apennin rumfährt, dann sieht man und mit den Leuten spricht, dann gibt es noch mal diese abergläubische Glauben in Hexen oder in Pech bringen oder in apotropaische Ritualien, um Pech oder um Unglück zu vermeiden. Und alles das ist auch in diesem Roman zu spüren. Und das Ende, einerseits, also die ermittlerische Ebene gelang die Untersuchung zu einer Lösung, also es gibt einen Täter. Die narrative Fäden werden zusammengeführt, Verantwortlichkeiten werden sichtbar. Und der Zusammenhang zwischen den alten Fällen und den aktuellen Ereignissen wird nachvollziehbar gemacht. Ja, in diesem Sinne lässt Bulgia der Roman nicht offen oder fragmentarisch, obwohl er vielleicht wird er ein Sequel machen, aber ich hoffe nicht, aber kann sein, dass es ist eine kleine Open End, wo man denkt, da könnte noch was kommen. Aber die Auflösung erzeugt keine Entlastung, also keine auch Erlösung. Also die an Licht kommende Wahrheit stellt keine Ordnung wieder her. Sie heilt keine Wunden und bietet weder den Opfern noch den Überlebenden Trost. Und das Böse ist keine Ausnahme. Das kann man da so vielleicht schon... Ich würde sagen, das ist auch oft italienische Nuance so, dass das Böse ist keine Ausnahme. Es lässt sich nicht auf einen einzelnen Täter reduzieren und es kann nicht innerhalb eines rein juristischen Rahmens abgeschlossen werden. Also die Italiener haben auch kein Vertrauen in der Justiz und in die Ermittler. Und die Polizei ist weder gut noch böse. Und wir mögen gerne die Geschichte, wo eigentlich die Underdogs, die Hauptdarsteller sind. Oder wenn die gestörte Polizisten in richtigen Noir sind, tatsächlich nicht gut. Es gibt ja viele andere, so in die Gialli zum Beispiel, die Polizisten und die Inspektoren und so weiter haben auch ihre Macken und ihre Zwänge und so weiter. Aber die interessantesten, finde ich, sind immer die, die sich immer in diese Grauzone bewegen, wo am Ende gibt es auch keine Lösung. Italien ist, wie es ist, und muss man damit umgehen. Und das sieht man auch in diesen zwei Polizistinnen. Die eine, also die Geschichte irgendwie erzählt. Also übrigens, der Roman fängt sofort an, also mit dem großen Spoiler. Also, er sagt schon in die erste zwei Seite, was da mehr oder weniger los ist. Und deswegen den Kreis schließt sich. Aber es bleibt, und das finde ich auch angenehm, ein ganz bitteres Geschmack, wenn man das gelesen hat. Und das deswegen fand ich diesen Roman ein Lesen wert und auch einen verdienten Schevanenko-Preis, würde ich sagen. Es gibt viele Figuren. Ich will jetzt versuche ich knapp zu Ende zu kommen. Die sardinische Einheimische, die Banditen, also die Leute, die ihre Ruhm in den 70er, 80er Jahren wegen die Entführungen auch waren, sind für mich die interessantesten Figuren. Pier Giorgio schreibt in einem ziemlich kalten Italienisch. Es ist nicht sehr emotional. Es könnte auch als nicht so gut manchmal sein, aber er beschreibt auch ziemlich brutalen Szenen mit einer kalten Präzision, die sehr unangenehm ist. Aber er kann durch seine Sprache, meiner Meinung nach, diese alte Sardinen wieder im Leben bringen. Also ist ganz, ganz genau, wenn man sich diese zwei Familien, da wird auch nicht verraten, aber es gibt zwei Banditenfamilien, vor allem eine, die scheint aus einer mittelalterlichen Zeit rausgekommen zu sein. Und die leben noch nach alten Codes sozusagen. Und viele Leser wissen das nicht und das finde ich das. Kann man auch was lernen. Aber wie gesagt, das Buch, finde ich, ist gelungen als anthropologisches Noir. Und ich bin echt sehr gespannt zu wissen, was ihr auch meint.
Soll ich? Okay. Anthropologisch, ja. Und da liegt meiner Meinung nach ein bisschen das Problem. Es gibt einen Handlungsstrang, der eine Vater-Sohn-Geschichte ist. Also die spielt in dieser Familie, dieses Bergvolkes, das sich abgeschottet lebt, nach alten Kodites lebt, die vermutlich, man weiß es nicht genau, früher und vielleicht auch heute noch tatsächlich Frauenopfer dargebracht haben, einer Göttin dafür. Aber, und das ist das Problem, hunderte von Seiten gehen drauf, um diese Vater-Sohn-Beziehung nur zu schildern, das bricht weg sozusagen, das führt weg. Man wartet immer drauf, ob das jetzt irgendwas damit zu tun hat, mit der Haupthandlung, hat es aber nicht. Also das franzt aus und meandert dann so vor sich hin und man weiß, das ist ganz schlimm, weil der kleine Junge soll zum Töten, also soll zum Opferer werden, macht er nicht, das ist schlecht für ihn, das endet unschön. Ja, das geht aber weg. Das weist von allem weg und nimmt aber einen relativ großen Platz ein. Also ich würde wirklich sagen, von den 500 Seiten, sicher 200, 300 Seiten, gehen um dieses Vater-Sohn-Ding. Und das fand ich an der Stelle ziemlich störend. Also wir haben kapiert, dass das eine hochpatriarchalische und was der Teufel was Gesellschaft ist oder vielleicht eine verdeckte matriarchalische Gesellschaft sogar, weil es dann noch alte Frauen gibt, die aus dem Hintergrund die Fäden ziehen, selbst wenn sie schon tot sind. Ja, ist jetzt Interpretationsfrage. Es ist tatsächlich da, ist es wirklich ein anthropologischer Essay. Was mich sonst so ein bisschen gestört hat, ist, dass der wirklich, wenn es auf Moral kommt, wirklich so eine Art Predigerton anschlägt. Also das finde ich ein bisschen, also da geht der Zeigefinger ganz, ganz hoch und ganz dick nach oben. Diese beiden Protagonistinnen sind natürlich auch Konstruktionen, also die aus der Großstadt, also die aus Mailand kommt, die als Punk rumläuft, mit Piercings und Lederjacke und Stiefelchen und so, und die andere dem traditionellen Frauenbild eigentlich verhaftet durch Garderobe aussehend, Weiblichkeit in Anführungszeichen, aber wahrscheinlich die härtere Braut ist, das wäre ganz lustig. Aber es sind beide, finde ich, Konstruktionen, die mir zu deutlich Konstruktion sagen, aber gut, okay, ja. Also insofern habe ich ein relativ ambivalentes Gefühl gehabt mit dem Buch. Beeindruckend natürlich so diese archaische Welt. Wie realitätstüchtig die ist, weiß ich nicht. Also ob die wirklich so sind, ob die wirklich auf dem Pferd rumreiten und andere Leute das Hof niederbrennen, so mal als altes Brauchtum. Weiß ich nicht so genau. Dass es ein Misstrauen natürlich gibt von Rändern, also von den Rändern, von der Insel Rändern ins Inland, ja, okay, das ist sicher ein richtiges Thema. Zumal sich ja auch, also ich meine, Sardinien war ja oft besetzt von fremden Mächten, also war auch tatsächlich ja mal katalanisch, macht man kaum glauben. Aber das ist, die Usurpatoren sind nie ins Inland vorgedrungen, da haben sie, glaube ich, die Finger weggelassen davon, das war eben so stachlich, was da auf sie zukommt. Und ob es diesen Kult der Neo-Nuragen, also das ist so eine esoterische Sekte, die heutzutage die nuragische Kultur wiederbeleben möchte. Ob das Fiktion ist, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, weil es ja auch Stonehenge und ähnliches gibt. Es gibt ja solche Eso-Zirkeln um Altertümern. Also
Heavy Metal auch.
So Heavy Metal. Was mich wundert, ist, dass es sonst kaum Kontexte gibt. Also die Probleme, die Sardinen soweit ich weiß und viel von Jochen Bruno gelernt habe, der auch Sardinien-Romane schreibt, da ist nichts zu hören von dem Einfluss der Chinesen auf der Insel, da ist nichts, der groß und gewaltig zu sein scheint und so weiter und so fort. Also da ist es ein bisschen sozusagen aus dem Kontext geschnitten. Mhm. Ja, also soweit ich das sehen kann. Ja, soweit mal.
Ja, also ich mochte dieses Anthropologische eigentlich ganz, ganz gerne. Ich finde es auch zu lang. Also das ganze Buch ist zu lang. Dieser Blick in diese archaische Gesellschaft fand ich durchaus interessant. Ich allerdings schade, dass sie auch für sich so abgeschlossen bleibt. Also ich dachte, durch diese eigentliche Hauptfigur, dieses Handlungsstrang, das ist halt ein Mann, der aber auch Kontakt außerhalb dieser Gemeinschaft hat, dass das so darauf hindeutet, dass diese beiden Handlungsstränge sich stärker begegnen, als sie es tun. Und das fand ich schade und für mein Empfinden hat er sich damit auch ein bisschen leicht gemacht. Aber ich würde, also für mich lag das Hauptproblem tatsächlich in dem anderen Handlungsstrang mit diesen beiden Ermittlerinnen. Sie sind wirklich Konstrukte, aber nicht nur sie als Figuren, sondern auch dieser Konflikt zwischen den beiden ist meiner Meinung nach sehr konstruiert, weil die beiden sind nicht so verschieden, wie permanent behauptet wird. Sie kleiden sich komplett verschieden, aber das ist auch schon der größte Gegensatz. Ansonsten teilen sie ähnliche Überzeugungen, sie begehen ähnliche Grenzüberschreitungen und sie scheinen sich auch am Anfang, nachdem sie sich so ein bisschen kennenlernen, eigentlich gut zu verstehen. Aber dann kommen immer wieder so Kabeleien, wo ich das Gefühl hatte, da wollte man so eine Pointe setzen hier und da, die hätte man nicht gebraucht und die wären auch viel stärker gewesen, wenn sie dann halt einfach zusammengearbeitet hätte und man sich nicht darauf verlassen hätte, dass diese Ermittlerinnen nun da irgendwie was tragen müssen. Auch dass die eine dann aus den Ermittlungen am Ende so rausfällt, da hatte ich das Gefühl, warum? Also es gibt irgendwie so keinen Grund, auf einmal ist die weg und die andere macht es weiter und es wird dann zwar genannt, aber das, und das macht er in vielen anderen Bereichen auch. Also jeder hat eine tragische Backstory, die dann aber auch erzählt wird in diesem Buch, da dachte ich mir ein paar Mal, also die Ideen reichen für 2 bis 3 Bände, warum haust du alles in einen Band? Also das ist so, hat mich irgendwann, wie man merkt, auch ein bisschen genervt, weil wirklich, ja, also es ist so, es stecken ganz, ganz viele Ideen drin, aber die gehen für mich nicht immer so zusammen. Und auch diese beiden Rituale so gegenüberzustellen, ist irgendwie interessant, aber auch da geht er nicht für mein Empfinden weit genug, weil er ja so viel andere kleine Nebenschauplätze hat. Und ich bin überrascht, dass das keine Serie ist. Ich dachte, also ich hätte drauf gewettet, er macht weiter mit den beiden Ermittlerinnen. Falls er nicht weitermacht, erklärt es auch, warum er alles aufgelöst hat. Aber ich fand deswegen auch den Vergleich mit True Detective der ersten Staffel irgendwie so interessant, weil ich würde der Serie sozusagen fast die gleichen Schwächen zuschieben wie diesem Buch. Was ich auch gerade jetzt im Zusammenspiel mit David Longo wirklich interessant fand, ist, dass diese Voraussetzung, dass die Polizeioberen kein Interesse daran haben, Fälle wirklich aufzuklären. Das ist eine Voraussetzung. Das wird auch nicht hinterfragt. Das wird auch nicht thematisiert, sondern es ist ganz klar, dass obere Polizeimenschen versuchen, Ermittlungen in ihrem Sinne zu beeinflussen oder sogar irgendwie zu korrumpieren. Aber das ist kein Thema. Das ist, ja, wie ich schon sagte, Voraussetzung für die Ermittlung. Und dann gibt es aber immer wieder diese einzelnen Figuren, die dann trotzdem für eine Art von Gerechtigkeit sorgen, aber auch die wiederum Grenzüberschreitung permanent begehen. Das fand ich so im Zusammenspiel interessant. Und ja, dann mit diesen Sticheleien gegen Mainland und den Norden, das hatte ich ja schon bei dem anderen Buch gesagt. Aber was dieses Buch tatsächlich geschafft hat, ist, dass ich am Ende dachte, auch nach Sardinien könnte ich auch mal fahren.
Aber hoffentlich nicht in Barbage.
Nee, aber das gelingt ihm halt durch diese Mailänder Kommissarin, die so auf diese Insel kommt und dann so auf einmal so total entzückt von allem ist und das auch immer so rausstellt und die andere macht sich ein bisschen lustig. Mhm. Das gelingt ihm ganz gut. Deswegen, also Thomas und ich spotten ja auch oft unter so Untertiteln, so Sardiniens dunkle Seite oder ein Sardinien-Krimi. Aber in dem Fall also liegt Campa auch mit diesem Cover bei mir nicht so völlig falsch. Es hat schon so ein bisschen was von, ach ja, scheint ja ganz hübsch zu sein. Also
ich fände nicht so einladend eigentlich, wenn man denkt. Ja, weil du hast recht, ihr habt beide recht, aber ich als Italiener lese ich diese Generation-Roman als einen Versuch, eine Auseinandersetzung zu. Eine große Metapher von Italien. Die zwei Frauen sind sehr konstruiert, aber die verspiegeln unsere Wahrnehmung von dieser Schwierigkeit, in die moderne Welt zu kommen. Diese Kontradiktion, die unsere Gesellschaft ständig hat. Und was du sagst über die Oberschichten und die Polizei, wir sind eine Nation, die nie eine Nation war. Also wir sind alle in unsere kleinen Gärten. Wir haben kein Interesse für Italien als Staat und deswegen sind wir sehr misstrauisch. Und alles, was aus Rom kommt, also aus der Autorität, ist vielleicht in unserer DNA, ich weiß es nicht, oder unsere unter 50 Jahren Nationalgeschichte. Alles, was von Rom, von oben kommt, will nicht was Gutes. Wir zahlen Steuern sehr ungern, weil wir denken, dass unser Steuergeld geht woanders. Also wir vertrauen den Staat nicht und deswegen die Polizei auch nicht, weil die sind...
Ich habe mal eine Frage, was ist eigentlich der Bezug zu Sardinien für ihn? Also wie viel authentisches Sardinien?
Er ist Sardiner.
Tatsächlich? Ja. Ich hatte so, also dann nehme ich an, weil ich hatte tatsächlich so einen ähnlichen Eindruck, dass ich war von dieser anthroposophischen Strahlung total angeödet, weil ich es ihm nicht abgenommen habe. Aber vielleicht konnte ich mir nur nicht vorstellen, was so auf Sardinien so alles noch abgeben kann. Aber für mich hat das fast so was von so einem sehr dick aufgetragenen Exotismus. Aber gut. Vielleicht aber auch, weil man so reingekommen in das Buch, wo schon so sehr viele Schubladen, also allein dieses Court-Case-Abteilung, Ermittler, die im Karrieresackgasse stehen, das ist ja sehr bausteinhaft. Und da hatte ich hatte wirklich das Gefühl, da wird jetzt hier einfach so ein exotischer Touch von diesen Bergleuten, die da im Inneren ihrer eigenen Moralsysteme und die edlen Wilden, die da so ihr Süppchen kochen, aufgebaut wird. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Okay. Ich kann sagen, dass, was er mir gesagt hat, es ist, war eine Auseinandersetzung, auch mit seiner Vergangenheit. Ich habe viele Geschichten, ich könnte 1000 Geschichten von Italienern, von allen verschiedenen Regionen, die über Folklore und über solche Fälle in ihren Familiengeschichten erzählen können. Auch so von 2 Generationen vor meiner. Die rurale Italien ist viel wilder, als man denkt. Und vor allem, wenn man denkt, was dann in den 80er Jahren da los war. Also wenn die Leute entführt worden waren, in Kalabrien oder in Sardinien, wurden nicht gefunden. Also die Polizei hatte keine Kontrolle über das Land und zur Teil hat noch keine Kontrolle. Diese alte Clan-Mentalität ist noch geprägt und Sardinien ist ein Land der Widersprüche. Also die reichen Italien machen ihr Urlaub in Costa Smeralda und die besten Clubs sind in Sardinien und in selber Insel gibt es noch eine archaische Welt, die nicht sterben will. Und deswegen diese Vater-Sohn-Beziehung fand ich, ich las als eine Metapher, mhm. als still, ich meine, das ist noch jung, vielleicht
ist so ausführlich, weil es spiegelt die Schwierigkeit, die Sardinien hat, sich von dieser alten Tradition zu trennen.
Ja, ja,
genau. Es kommt in ganz vielen Romanen, sardinischen Romanen, vor, dass, also Pavel Padone braucht man bloß dran zu denken,
ja.
Diese Schwierigkeit sich abzulösen. Und also ich finde, habe das sehr, sehr gern gelesen, mit der Vorgabe, dass das natürlich eine mythische, da ist ein Bruch, also das ist nicht wirklich in der Realität mehr so. Die Leute in Orgossolo, die kämpfen gegen römische Gesetze mit allen Mitteln, aber nicht mehr auf diese Art und Weise. Aber es erklärt, woher dieses Land kommt. Und in der Natur, in diesen über 1000 Höhlen, die es gibt, die zum Teil überhaupt nicht erschlossen sind, die nicht kartografiert sind und wo von den 80er Jahren Gebeine gefunden werden, aber auch von vor 5000 Jahren, weil Jungfrauen geopfert wurden. Das gibt es alles.
Ja.
Nicht unbedingt in diesen verrückten Figuren, die vielleicht ein bisschen konstruiert sind.
Ja. Ja. Aber es gibt, also kann man auch ein Parallel zu Skandinavien zum Beispiel, in meiner Hinsicht, was ich damals vom Frühromantik ist, diese Sehnsucht nach einer Natur, die nicht mehr gibt, oder eine Vergangenheit, die fühlt sich wie gestern, aber es war nicht gestern. Also wir bewohnen ein zivilisierter Land seit 2000 Jahren und wir denken, wenn wir über Renaissance reden, als ob noch uns gehört und das auf gestern war. Und es gibt's alles seit langem nicht. Die Natur ist nicht da. In Italien ist alles durchurbanisiert. Und ich glaube, deswegen viele Musiker und viele Schriftsteller projizieren auch viel, wie viele Romantiker auch gemacht haben. In Deutschland gab es auch keine wilde Natur im 19. Jahrhundert. Und alles war auch eine Fantasie. Aber es war dasselbe Instinkt oder dasselbe Bedürfnis, irgendwie die Wurzel zu entdecken. Man fühlt was und man weiß nicht, warum. Und irgendwas fehlt. Und es war ein bisschen ein Witz mit dem Heavy Metal, aber wir haben zum Beispiel in Norditalien ganz viel, also der einzige Platz in Italien, wo man Heavy Metal spielt, ist in Norditalien, in die Alpenregion, für dieselbe Gründe. Die denken über heidnische Götter oder die alte, mittelalterliche, die seit Jahrhunderten nicht mehr da sind. Aber diese junge Generation fühlen, dass irgendwas fehlt. Und ich glaube, es ist natürlich, dass man versucht, wieder zurück nach Hause zu schauen, wo wir herkommen. weil wir, kann man auch sagen, was wir wollen, aber wir fühlen uns nicht Italiener. Wir fühlen erstmal Venezianer, Sardiner, Mailänder und so weiter. Und dann, Italien ist in was, das ist da, aber wer weiß, wie lange. Ne?
Was er auch tut, was er jetzt, also jetzt mal so ganz professionell geguckt, er sucht natürlich Anschluss an die großen Mainstreams der Kriminalliteratur, also Cold Case Unit, ja. Die zwei Frauen, das ist sozusagen die weibliche Variante des Buddy-Prinzips, klar, Cold Case, der psychopathisierte Polizist, was der Teufel was, das sind natürlich Sachen, die jetzt nicht originär aus diesem Stoff erwachsen, sondern das sind die Konstrukte, mit denen man das sozusagen international, wie soll ich sagen, geschäftsfähig macht. Ne?
Ja. Das Netflix interessiert.
Ja, ja, genau. Das erklärt auch, warum das besetzt worden ist.
Und, genau. Ja. Demnächst auf Netflix. Ja. Ja, könnte gut, also ich meine, gibt gute Bilder.
Ja, dann erstmal hören wir jetzt hier auf zu sprechen und sobald ich dieses Mikrofon angeschlossen habe, liest...
Kommt da den ganzen Abend das Kabel, da stimmt was nicht.
Ja, ja. Ich wusste ehrlich gesagt nicht ganz, dass es heute dieses Thema italienische Krimi gibt, weil sonst hätte ich einen Text mitgebracht über die Carabinieri. Ich war letztes Jahr in Bari und wir haben meine Partnerin und ich, wir haben sehr viel erfahren über die Rolle der Carabinieri in Italien. Aber ich wusste es nicht, deswegen habe ich den Text auch nicht mit und leider wohne ich nicht ums Eck und hätte noch mal schnell nach Hause gehen können, um den zu holen. Aber ich habe tatsächlich einen Text dabei, der ein bisschen korrespondiert mit dem letzten Buch, über das ihr geredet habt. Es geht nämlich auch um eine Insel, genauer gesagt um eine Inselgruppe. Die befindet sich aber nicht in Europa. Und es geht um eine Fernsehserie, die ich gesehen habe auf Apple TV, über eine Inselgruppe sozusagen. Und die Serie war so... Na, so lala, also ich kann man sich angucken, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Und die Serie hat aber eine ganz, ganz große Besonderheit, also da musste ich mich sehr stark drauf einstellen. Und davon möchte ich unter dem Bericht berichten, unter dem Titel Chief of War. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, dachte ich, als ich bei Apple TV auf die Serie Chief of War aufmerksam wurde. Angesichts der Lage in Osteuropa und vielleicht bald in ganz Europa muss man sich ja mit dem Thema Krieg auseinandersetzen. Und wenn ich das mit dem Schauen einer Serie bei meinem Streaming-Anbieter verbinden kann, warum nicht? Als ich neulich in Dänemark war, habe ich das dortige Panzer- und Artilleriemuseum besucht. Okay, das waren jetzt Ausstellungsstücke, aber man konnte sich einen Eindruck verschaffen, was da womöglich auf einen zurollt. Chief of War ist wahrscheinlich aber keine so gute Vorbereitung, denn die Serie spielt Ende des 18. Jahrhunderts auf den Hawaii-Inseln. Die dortigen Bewohner kämpfen mit Speeren, Messern aus irgendwas Hartem, was aber wahrscheinlich kein Stahl ist, und so einer Art Keule, die wie eine übergroße Haarbürste aussieht. Captain James Cook war einige Zeit zuvor mit seinen Plassgesichtern gelandet und anfangs verstanden sich alle. Nach einem Jahr kehrte er zurück, verletzte ein paar religiöse Tabus, wie es überhebliche, unwissende Weiße häufig tun. Die Stimmung kippte und als er eine Knarre zog, hatten die Hawaiianer genug und zerstückelten ihn. Die Einheimischen glauben, dass die Blassgesichter totale Arschlöcher sind, die nichts können, keine Kultur haben und die falschen Götter anbeten, nämlich keine. Gleichzeitig ahnen aber viele, dass die Blassgesichter die kommenden Top-Checker sind und der eine und andere Eingeborene macht sich mit der Vorstellung vertraut, dass man mit einem Bündel Geldscheine mehr anfangen kann als mit scheiß Glasperlen und Winterlendenschürzen, die sie sonst untereinander fair handeln. Apropos Lendenschurz. Das ist so eine Sache, die mich stört. Die Männer tragen alle so einen Lendenschurz, der hinten an der Gesäßspalte so einen Riemen hat. Man sieht ständig die Ärsche von den Typen und von den Älteren dann natürlich viel Fettgewebe. kein schöner Anblick. Die Frauen tragen Kleider, was sehr schicklich aussieht, und sicher gibt es nirgends Fettgewebe. An dieser Stelle ein kleiner Vorgriff. Kayana trägt nach seiner Rückkehr aus der Welt der Blassgesichter eine Hose, was die männlichen Eingeborenen eher kritisch sehen, während sich die Frauen wahrscheinlich denken, endlich hat mal einer von denen was Vernünftiges an. Der Held der Serie ist Jason Momoa als Häuptling Kayana. Momoa ist selbst Hawaiianer und hat sich mit der Serie vermutlich einen Traum erfüllt. Manche kennen Momoa als Khal Drogo aus Game of Thrones, wo er den Chef von einer Reiterhorde spielt, also sowas ähnliches wie Genghis Khan. Wer Momoa jetzt immer noch nicht kennt, er hat auch in dem Minecraft-Film mitgemacht, außerdem war er Aquaman aus den DC-Comics. Im Prinzip kann man sagen, dass Jason Momoa in jedem zweiten Film, der in den letzten 30 Jahren gedreht wurde, mitgespielt hat. Damit kommt er auf einen soliden zweiten Platz hinter Pedro Pascal, der in jedem Film eine Rolle gespielt hat. Jetzt also ist ein hawaiianischer Häuptling, der tief fällt und auf einem Blassgesichterschiff landet, während wiederum aus Gründen, die ich beim Schauen nicht mitbekommen habe, ein Blassgesicht bei den Hawaiianern landet und aus Gründen, die ich ebenfalls nicht mitbekommen habe, nicht zerstückelt wird. Gleichzeitig ist aber dieser Bevölkerungsaustausch ein wichtiges Element der Serie, denn Chief of War hat eine Besonderheit, die vielen Abonnenten das Schauen verleidet. In den ersten beiden Folgen sprechen die nämlich nur hawaiianisch mit deutschen Untertiteln. Ich habe am Anfang in den Einstellungen rumgesucht wie ein Blöder und habe mir gedacht, was soll die Scheiße, bin ich hier in Honolulu oder was? Und dann habe ich gedacht, für so eine Scheiße bezahle ich GEZ, aber dann fiel mir ein, dass ich die Inhalte, für die ich GEZ bezahle, nur selten schaue und stattdessen Geld für Streaming ausgebe, das mit der GEZ nichts zu tun hat. Aber manche Beschimpfungen haben halt ihre Gewohnheit und ändern sich nie. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe ja großes Interesse an historischen Themen, aber ich verlange, dass die Deutsch reden, sonst verstehe ich kaum was von den historischen Themen. Welcher Idiot kam auf die Idee, die Serie auf Hawaiianisch zu drehen? Ja, natürlich der Momoa und seine Freunde. Die sind zu Apple-Chef Tim Cook gegangen und haben gesagt, wir wollen so wokes Zeug drehen, wo wir unsere Sprache, die nur noch 20.000 Leute sprechen, in den Vordergrund stellen, um es damit total authentisch zu machen. Und Cook hat gesagt, dass er die Idee gut findet, von wegen woken Kram, und bitte ganz viel Apple-Produkte platzieren. Und Momoa hat gesagt, Dankeschön, und wegen der Platzierung der Apple-Produkte müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, so historisch betrachtet. So ähnlich wie ich denken auch viele Leute, die bei Google ihre Meinung posten und der Serie zwar viel Potenzial bescheinigen, aber bla bla. Diese Leute haben halt kein Durchhaltevermögen wie ich, denn ab Folge 3 kommt der Kulturaustausch zwischen Kayana, dem Eingeborenen, und den Blassgesichtern zum Tragen. Die Hawaiianer können plötzlich Englisch bzw. Deutsch und alles ist gut. Allerdings wechseln sie bis ans Ende der Staffel lustig hin und her und es wird nicht klar, warum. Das System kennt nur der Drehbuchautor und der hüllt sich in Schweigen. Zurück zur Handlung. Die Königreiche der Hawaii-Inseln, ich verzichte mal auf die Nennung, weil ich wirklich Probleme mit der Sprache habe, liegen im Clinch, weil einer der Könige von den vier Inseln irre geworden ist und alles beherrschen will. Er hat ziemlich geile Tattoos, sonst finde ich ihn unsympathisch. Kayana kommt von den Blassgesichtern zurück und hat die Waffen mit dem roten Funken oder so ähnlich mitgebracht. Also Gewehre, die geilen Dinger, die in so einem Konflikt zwischen Eingeborenen mit ihren Speeren und diesen komischen Haarbürsten den ultimativen Gamechanger darstellen. Er landet beim historisch verbürgten König Kamehameha, der so hippiemäßig von Versöhnung und Nettigkeit faselt, während Kayana ihm zu verstehen gibt, dass Frieden nur möglich ist, wenn die gegnerischen Truppen mit den geilen Waffen der Blassgesichter niedergemetzelt werden. Ich spul mal vor. Am Ende besiegt Kayana den Champion vom ihren König. Der ihre König dagegen ist auf seiner Insel geblieben und schaut in seinem Harem kopulierenden Paaren zu, als ein Diener die Nachricht von der Niederlage bringt. Er werde mit seiner Flotte kommen, lässt er ausrichten. Man möge doch schon alles für Staffel 2 vorbereiten. Naja, okay, denke ich mir. Jetzt sprecht ihr ja alle Deutsch, das lässt sich ja aushalten. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit mit der zweiten Staffel, sonst habe ich die Inhalte der ersten wieder vergessen und muss die nochmal schauen. Aber dafür fehlt mir die Zeit wegen all der anderen Serien. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Francesco. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank an euch, dass ihr alle dabei wart. Wir machen so ungefähr in 2 Monaten weiter. Thema wissen wir noch nicht. Wir wissen eigentlich noch nichts. Aber falls ihr weiter informiert bleiben wollt, wir haben Thomas hat einen E-Mail-Verteiler. Dann hinterlasst eure E-Mail-Adresse. Da werdet ihr dann rechtzeitig informiert. Ja, und dann ansonsten schönen Dank und noch einen schönen Abend. Vielen Dank auch an euch, dass ihr euch die Folge angehört habt. Falls ihr Feedback habt oder Fragen, schreibt mir doch gerne. Alle Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes. Bis dann.